und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich freue mich riesig, dass heute im Podcast Professorin Doktorin Mandy Mangler zu Gast ist. Mandy Mangler hat auch einen Podcast, vielleicht kennst du schon den Gyncast, und sie ist auch auf Instagram aktiv. Sie ist Chefärztin in 2 Berliner Kliniken und sie hat das wunderbare Buch geschrieben, das große Gyn-Buch, das meiner Meinung nach in jeden Haushalt gehört. Es ist wirklich ein Buch, was ein Standardwerk werden sollte. Gerade der erste Teil, der sich mit Feminismus auseinandersetzt, und zwar aus ärztlicher Sicht, ist super, super spannend für alle, kann man wirklich so sagen. Und ich freue mich, dass wir hier ein wunderschönes Gespräch hatten, das ich hier mit dir, mit euch teilen kann. Und ich wünsche dir viele tolle Erkenntnisse bei diesem Interview. Liebe Mandy, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe mich schon sehr lange auf dich gefreut, denn du bist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Vivantes Auguste-Victoria-Klinikum und im Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin und inzwischen auch ärztliche Direktorin des Auguste-Victoria-Klinikums. Du lehrst seit 2021 am Studiengang Hebammenwissenschaft der Evangelischen Hochschule Berlin als Professorin für Frauengesundheit und Geburtshilfe. Du bist Vorsitzende der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtsmedizin Berlin und Vorsitzende der Berliner Chefärzte und Chefärztinnen der BLFG e.V. Im Tagesspiegel-Podcast Gyncast klärst du seit 2020 regelmäßig über verschiedene Aspekte der Gynäkologie aus weiblicher, feministischer Sicht auf. 2022 hast du für deinen Einsatz um die Gleichstellung und Diversität in der Medizin den Berliner Frauenpreis erhalten. 2024 wurdest du mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Du bist Mutter von 3, nein, Blödsinn, ich bin Mutter von 3, du bist Mutter von 5.
Ich verliere auch 5. manchmal den Überblick.
Ganz genau. Von 5 Kindern. Genau, und du bist eingeladen in zahlreichen Talkshows als feministische Expertin für Frauengesundheit. Puh, das ist wirklich ganz schön viel, was du so machst und was du zu bieten hast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über den Wunsch-Kaiserschnitt bzw. Kaiserinnenschnitt sprechen und generell über die feministischen Aspekte der Gynäkologie, der Medizin. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir drüber sprechen. Und du hast auch gleich schon das erste Thema aufgemacht in dem mit dem Wording, mit dem Wort Kaiser, Kaiserin, was sagt man jetzt?
Ganz genau. Ja, ich sag ja total gerne Bauchgeburt. Das beschreibst du in deinem Buch auch total schön, dass eben eine Bauchgeburt oder ein Kaiserschnitt auch eine vollwertige Geburt ist. Und ich höre das immer mal wieder von Frauen, die enttäuscht sind darüber, dass die Geburt nicht vaginal war und dass sie das Gefühl haben, sie haben ihr Kind gar nicht so richtig geboren. Und deswegen war mir total wichtig, da noch ein anderes Wort zu finden, was irgendwie gleichwertig ist.
Ja, ja. Bauchgeburt ist ein schönes Wort.
Ja, und du hast die Kaiserin, den Kaiserinnenschnitt in deiner Klinik, ne? Das, oder auch in dem Buch kommt es viel vor.
Ja, genau. Also das ist total interessant, dass der Kaiserschnitt, ja, denkt man ja, nach Cäsar benannt wurde, weil das ist ja so der Glaube irgendwie. Und ich habe das auch ganz lange geglaubt. Und dann, als ich das mal angefangen habe zu hinterfragen, ist mir klar geworden, das stimmt gar nicht.
Ah, okay. Woher kommt's?
Ja, genau. Und dann habe ich mich gefragt, ja, woher kommt's? Und dann haben wir uns das mal angeguckt, so historisch. Und das ist total spannend, weil das wurde also aufgezeichnet von Plinius dem Älteren. Das war ein Historiker, der irgendwie so 150 Jahre nach Cäsar gelebt hat. Also der wusste das auch nur so aus zweiter Hand. Und so der Aberglaube, Cäsar wäre aus dem Körper seiner Mutter geschnitten worden. Und dazu kann man sagen, das war ja die Zeit vor Antibiotika, vor Narkose und so. Also das ging gar nicht, das hat man nicht gemacht. Man hat aber eine Sache gemacht, und zwar, wenn jemand gestorben war, also eine Schwangere gestorben war, dann hat man die Schwangere und das Kind getrennt beerdigt, weil nur so konnten die ins Jenseits also kommen oder in die Ewigkeit. Und deswegen hat man also toten Müttern tote Kinder aus dem Bauch geschnitten. Aber der Cäsar, ja, der war ja nicht tot, sondern der war ja lebendig und auch seine Mutter ist alt geworden. Also das ist alles einfach ein Mythos. Und wenn Kaiserschnitt das Wort auf einem Mythos beruht, finde ich, dann kann man ja auch das umbenennen, wenn es sowieso nicht richtig ist. Dann kann man ja vielleicht auch einen neuen, ein bisschen ermächtigenderen und ein bisschen
Ja.
weiblicheren Namen geben.
Total, total. Ich habe dein Buch ja gelesen und ich finde es halt, also es heißt ja das große Günnenbuch und ich finde, dass der Titel nicht passend ist, weil er das nicht alles umschließt, was es ist. Also ich habe halt gedacht, okay, ich lese jetzt ein Buch über Gynäkologie und habe halt gemerkt, es ist unglaublich selbstermächtigend, allein dieses Buch zu lesen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, unter anderem, es gab mehrere Gründe, aber der eine ist, dass du eben das generische Feminin benutzt und nicht das Maskulin. Das heißt, es sind halt alles Ärztinnen, es sind alles Wissenschaftlerinnen und so weiter. Und ich habe noch nie ein Buch gelesen, das das so macht. Also das wirklich alles verweiblicht sozusagen. Und habe dadurch erst gemerkt, was es bedeutet, die ganze Zeit mit dem Maskulin konfrontiert zu sein. Das ist total spannend gewesen bei der Lektüre, weil ich vorher, ja, ich finde es auch schön, wenn man gendert und so. Und ich mache das ja auch selber irgendwie gerne. Und auch in meinem Buch ist es irgendwie so, dass ich immer von, ja, versuche von beidem zu sprechen und so. Aber wenn man es halt sozusagen auf die Spitze treibt und das generische Feminin benutzt, dann macht es was mit einem, weil man plötzlich merkt, ach krass, wir können das alles. Wir können Wissenschaftlerinnen sein, Ärztinnen sein, Fachfrauen sein, nochmal auf einer ganz anderen, also man weiß es ja auch so, aber man, es dringt irgendwie nochmal tiefer ein. Und ich fand das wirklich spannend, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, ja, ist ja egal, so oder so, und das ist auch mal nett, mein Buch mit dem Feminin. Aber es macht richtig was mit einem. Also es empowert auf eine Art, finde ich, das zu lesen.
Ja, das freut mich. Das soll auch so sein, weil ich finde, viel zu oft sind wir halt so mit anderen gesellschaftlichen Bildern konfrontiert und bleiben immer so ein bisschen zurück. Und deswegen, wobei ich es vielleicht auch einfach habe oder vielleicht du auch, dass unsere Welt ist ja sehr generisches Femininum auch. Ne?
Ja, das
Also
stimmt.
so,
Ja.
also meine Welt ist auf jeden Fall mehr generisches Femininum. Um mich herum sind lauter tolle Frauen, lauter starke Frauen. Jedes Mal, wenn ich in den Kreißsaal gehe, denke ich, oh mein Gott, ja, wie viel Kraft, wie viel Macht hier ist. Und das ist, ja, von daher war das eigentlich dann daraufhin leicht.
Ja. Ja, also ich fand es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz toll. Wollte dir da auf jeden Fall danken. Und es kam einfach, also ich kann es total empfehlen. Ich habe das Gefühl, dieses Buch gehört in jeden Haushalt. Und zwar ist es sowohl für Frauen als auch für Männer total spannend. Gerade der erste Teil, wo es einfach um die allgemeinen Sachen geht, die ich, also ja, ich war geschockt zum Teil, weil ich das Gefühl habe, ich bin eine sehr aufgeklärte Frau. Ich bin sehr offen in meiner Art zu sprechen, auch über Sexualität und so weiter. Und es gab einfach so viele Punkte, die mich wirklich ja entsetzt haben. Alleine, dass die Klitoris lange überhaupt nicht in irgendwelchen Fachbüchern vorkam und wie man irgendwie, also ja, auch die Medizin, ne, was du sagst mit dem Herzinfarkt, dass Frauen halt weniger oft das gut überstehen, weil man einfach, ja, weil die Medizin halt auf Männer ausgelegt ist. Vielleicht können wir noch diesen kurzen Schwenk machen, bevor wir zur geplanten Bauchgeburt kommen, weil ich das ja so eindrücklich finde aus deinem Buch und auch das Gefühl habe, das ist so dein Herzensthema.
Ja, total spannend. Letzte Woche habe ich eine Studie gelesen, die eigentlich auch schon länger da ist, aber ich habe es mir noch mal genau angeguckt. Frauen werden weniger oft wiederbelebt, wenn sie in gefährliche Situationen kommen. Und dann habe ich mich so gefragt, ich war Rettungssanitäterin während meines Studiums und wir haben immer an männlichen Puppen geübt. Wir hatten gar keine weiblichen Puppen. Mittlerweile gibt es weibliche Puppen, also wo Brüste sozusagen dran sind an dem Brustkorb. Aber ich habe noch nie eine live gesehen, obwohl ich Rettungssanitäterin bin. Und also man hat dann in Studien untersucht, warum werden Frauen weniger oft wiederbelebt und kam zu dem Schluss, Frauen werden einfach weniger oft gerne angefasst und man ist da, hat so gewisse Berührungsängste mit diesen Brüsten und diesem Oberkörper. Man weiß nicht so genau, man erkennt auch die Symptome nicht so genau. Und deswegen sterben wir also häufiger in Situationen, wo wir eigentlich wiederbelebt werden müssten. Und das ist alles, das ist nur ein klitzekleiner Mosaikstein von so einem ganz großen Gesamtbild, was nachteilig für uns weibliche Menschen ist. Und das ist immer so bestürzend, weißt du, ich war eigentlich so eine ganz, sag mal, relativ nur normale, zufriedene Gynäkologin. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und dachte, oh mein Gott, was denn hier los, ja? Wie viel Staub, wie wenig weibliche Perspektive haben wir denn in der Medizin und in der Gynäkologie? Und das hat mich einfach wirklich nachhaltig irgendwie geschockt, das hat mich irgendwie ins Schach gezogen und dann musste ich irgendwie reagieren. Und eine Reaktion ist halt dieses Buch und andere Dinge, aber weil ich mir so dachte, so können wir das nicht lassen, das geht so nicht.
Ja, da muss sich auf jeden Fall dringend was ändern. Und das Buch ist, finde ich, so ein Meilenstein in der Aufklärung auch, ne, zu zeigen, wo findet eigentlich auch also dieses Patriarchat auch immer noch statt, wo sind immer noch patriarchale Strukturen. Und ich finde, es kommt halt auch sehr schön raus, dass es ja auch den Männern nicht nützt. Also ich war ja auch bei dir bei der Lesung bei Dussmann, wo du auch so meintest, ja, das nützt ja auch den männlichen Personen in unserer Gesellschaft überhaupt nicht, dieses strukturelle Patriarchat. Und das überhaupt aufzuzeigen. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich hatte mit einer Freundin von mir, die so meinte, sie findet überhaupt nicht, dass wir irgendwie nicht gleichberechtigt wären, Frauen und Männer. Und ich finde halt, das Buch trägt total dazu bei, zu sehen, nein, wir sind tatsächlich nicht gleichberechtigt. Also es gibt nicht gleichberechtigte Studien zum Beispiel zu Krankheiten. Werden nicht gleichberechtigt behandelt medizinisch. Wir bekommen vielleicht bestimmte Medikamente nicht oder falsch, die wir bräuchten oder eben gerade nicht bräuchten in der Dosierung und so weiter, weil wir quasi als kleine Männer gelesen werden. Und genau, vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
Ja, das ist auch etwas, was eben mich sehr bewegt, weil oder uns viele und uns alle eigentlich bewegen sollte als Gesellschaft, dass wir irgendwie nicht geschafft haben, so richtig von diesen männlichen Mainstream-Patienten wegzukommen. Und zwar in der somatischen Medizin, also alle Medizin, die so Organisches betrifft, also Herzinfarkte, Hirninfarkte, Operationen und so, die sind sozusagen von einem männlichen Mainstream gemacht und für einen männlichen Mainstream gedacht, also Standardpatienten. Und dann wiederum, weil du ja auch gerade gemeint hast, dass das für die männlichen Menschen auch nicht gut ist, ist es wiederum in der psychosomatischen und in der ganzen sprechenden Medizin, haben wir dafür nicht geschafft, die männlichen Menschen richtig abzubilden. Und das bedeutet, dass die männlichen Menschen zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Suizidrate haben und überhaupt nicht in ihren psychologischen Bedürfnissen abgeholt sind. Sie haben wahnsinnig viel Risikoverhalten, Nikotin, Alkohol, Gewalt, Autounfälle. Männliche Menschen leben kürzer wegen dieser ganzen Sachen, also der hohen Suizidrate, der Risikoprävention, die uns nicht gelungen ist und so. Und so kann man sagen, für beide Geschlechter ist es so, dass wir eigentlich noch viel besser hingucken müssten. Und diese sogenannte Gendermedizin ist ja auch jetzt, denken immer, alles hat was mit Gendern zu tun, hat ja überhaupt nichts mit Gendern zu tun, sondern heißt eigentlich nur, ist eine individualisierte Medizin, die für alle Menschen die Qualität der Behandlung steigert, weil das Individuum gesehen wird. Und für weibliche Menschen ist es halt eben dramatisch, wie du schon gesagt hast, auch, dass man eben im Herzinfarkt häufiger stirbt und ja, so viele Strukturen, Medikamente nicht auf uns angepasst sind und so. Und das ist alles schade, weil das bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, die eigentlich bestehen. Und Geburtshilfe ist ein Teil davon. Geburtshilfe finde ich immer so, das ist so wahnsinnig, wie diese Entwicklung der Geburtshilfe war und wie das historisch gelaufen ist, dass es sozusagen aus der Hand der qualifizierten und Frauen, letztendlich Frauen, die sich um andere Frauen gekümmert haben, Hebammen und weise Frauen letztendlich auch, das wurde aus deren Hand rausgenommen. Dann wurden, als die Universitäten gebildet wurden, die rein männlich besetzt waren. Und dann hat man also sozusagen den Zweig der Geburtshilfe entwickelt, den Frauen aus der Hand genommen, dann über Jahrhunderte patriarchal und auch, muss man sagen, männlich geprägt, dieses Fach. Und erst seit 100 Jahren dürfen Frauen studieren und erst seit ein paar Jahren ist Hebammenwissenschaft verpflichtend als Studium in Deutschland. Das heißt, langsam, langsam kommen wir zu dem Punkt, dass sich ein historischer Bogen schließt und das wieder zurückgeht in die Hände, wo es hergekommen ist letztendlich, in die Hände der Frauen, erfahrene Frauen, die anderen Frauen helfen.
Ja, und es kam auch vor, ich glaube auch in deinem Buch oder halt in dem Vortrag, das weiß ich nicht mehr, oder in dem Podiumsgespräch, dass es mehr Gynäkologinnen gibt, aber weniger Chefärztinnen in der Gynäkologie und dass die Ärztinnen wohl auch besser sind als männliche Ärzte. Ist das richtig so?
Ja, das ist interessant. Es gibt viele Studien dazu, zwei große, eine japanische, eine kanadische Studie. Und die hat also untersucht, wie performen Ärzte und Ärztinnen. Da gibt es einen Zweig der Studie, der hat Millionen von, also wirklich große Zahl von Operationen und das Outcome nach einer Operation untersucht. Also wie ist die Komplikationsrate, wie ist die Todesrate? Und die Studie kam zu dem Schluss, dass die Todesrate und die Komplikationsrate bei weiblichen Operateurinnen geringer ist. Und die andere Studie kam zu dem Schluss, dass auch wenn man nicht operiert, sondern eben anders behandelt, dass Frauen ein besseres Outcome haben, also eine erhöhte Heilungswahrscheinlichkeit, wenn sie Patienten behandeln, im Vergleich zu männlichen Ärzten. Und natürlich, wenn das männliche Ärzte hören, dann kriegen sie total schlechte Laune, ja? Sie haben dann das Gefühl, sie sind ein Auslaufmodell und alles ist schlecht und die Frauen nehmen ihnen alles weg. Aber ich finde nicht, dass jetzt man notwendigerweise deswegen schlechte Laune bekommen soll, sondern immer wenn jemand was besser macht als man selber, dann ist es total gut, wenn man hinguckt und sich fragt, warum macht die Person das besser? Und die Studien haben auch untersucht, was ist denn das Erklärungsmodell? Warum sind denn die Frauen in den Studien besser? Und es gibt mehrere Erklärungswahrscheinlichkeiten. Eine davon ist, dass die Frauen, die sich in diesem kompetitiven Umfeld in dieser patriarchalen Medizinstruktur, die sich durchgesetzt haben und überhaupt mal zu der Situation gekommen sind, dass sie Menschen operieren, was ja eine relative Karriere voraussetzt, dass die einfach wirklich besser sind, weil die sich ganz anders durchsetzen mussten und ganz anders qualifiziert sein mussten. Das ist ein Punkt, aber das ist nicht der einzige. Der zweite ist, dass man dann untersucht hat, Frauen machen einfach insgesamt Dinge ganzheitlicher. Also sie sehen eher den ganzen Menschen. Sie sehen nicht nur die OP und das OP-Ergebnis, das muss stimmen, sondern sie sehen den psychosozialen Aspekt, die Reha-Sachen und den ganzen Menschen so in seiner ganzen Integrität. Und das kann ich bestätigen aus meinem Erleben heraus. Es wird bestimmt noch auch weitere Erklärungsansätze geben, aber auf jeden Fall heißt das nicht, dass man jetzt männliche Menschen abschaffen muss als Ärzte, sondern dass wir voneinander lernen und dass wir alle gemeinsam besser werden wollen. Und das ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.
Sowieso wäre es ja total wünschenswert in der Medizin, wenn es mehr Miteinander und weniger
Ja,
Gegeneinander geben würde, ne? Also auch
definitiv.
gerade in der Geburtshilfe kann ich das immer wieder feststellen, dass es so, wenn ich an Kliniken Vorträge halte, zum Beispiel Schulungen mache, dass es so einen Wettbewerb gibt oft zwischen Ärztinnen und Hebammen zum Beispiel oder dann auch wieder zwischen dem medizinischen Personal oder auch wenn jetzt jemand Externes kommt, wie ich, die jetzt etwas anderes noch hat, so eine mentale Vorbereitung, die irgendwie einen ganz anderen Ursprung hat, dann gibt es da auch so Rivalitäten oder so, wo ich so das Gefühl habe, aber es wäre so schön, wir würden halt miteinander arbeiten, weil wir da, bin ich total von überzeugt, das Beste schaffen können für die Frauen oder auch die Frauen, die eben zur Geburt in eine Klinik kommen, dass sie halt das Gefühl haben, oh ja, ich bin hier an einem guten Ort und ich bin in guten Händen und auch da eben keine Ressentiments oder Vorurteile herrschen, dass das
Ja.
total wichtig ist, ne? Je mehr wir miteinander sind und miteinander arbeiten, desto besser sind am Ende ja die Geburten.
Total, sehe ich ganz genauso, dass je mehr wir miteinander denken und handeln, dass das eben auch unseren Umgang mit den Familien beeinflusst und unser insgesamtes Repertoire. Also warum schließt das eine das andere aus? Ist doch gut, wenn wir eine ganze Palette von Möglichkeiten haben
Total.
und individualisiert den Menschen anbieten oder zu ihnen oder finden, was zu ihnen eben am besten passt.
Ganz genau. Und da sind wir
Ja.
jetzt beim Thema. Das war ein super Satz, aber du wolltest noch was sagen.
Ja,
Moment.
ich finde es interessant, was du gesagt hast, dass du hingehst und dass du das merkst in diesen Fortbildungs- oder Vorträgen. Und ich denke, dass Medizin wahnsinnig hierarchisch organisiert und strukturiert ist und dass es deswegen so ist. Ja,
Ja.
dass wir da noch auf dem Weg sind, ein gutes Miteinander auf Augenhöhe zu finden.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Also es ist zum Beispiel häufig so in Kliniken, dass ich den Chefarzt, den männlichen, sofort erkenne in den Vorträgen. aber an so ganz schlechten Verhaltensweisen. Okay, aber lassen wir das.
Bestimmt Zufall.
Genau, es ist bestimmt Zufall. Du hattest gerade so schön übergeleitet, dass es ja auch um die Selbstbestimmung geht, also auch darum, eben das Beste zu schaffen für die individuelle Person, die auch kommt, also die eine Geburt, der eine Geburt bevorsteht. Und wir wollten ja über die geplante Bauchgeburt sprechen, den geplanten Kaiserschnitt. Ja, ich fand es schön zu lesen in deinem Buch und auch zu hören von dir, dass du in deiner Klinik das durchaus positiv siehst, also dass du durchaus diese Frauen auch willkommen heißt. Wie kommt das oder ist das in anderen Kliniken nicht so?
Ja, also in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir nochmal die Leitlinie angeguckt und da gibt es ein Kapitel in der Leitlinie zur Sektio eben zu geplanten oder wie es da heißt, Wunsch-Sektios, die ja in der Realität eine sehr, also auch von den Zahlen eine untergeordnete Rolle spielen. Also die kommen überhaupt nicht häufig vor. Also sie sind 7% der Sektios. Also wirklich nicht viel, Gott sei Dank, so, ne? Würde man ja erstmal sagen, weil warum gibt es diese Wunsch-Sektios? Das ist natürlich immer irgendwie auch angstbehaftet oder so, ne? Aber jedenfalls in der Leitlinie ist es auch wiederum, da musste ich schon schlucken, als ich es gelesen habe, ich so dachte, ist schon auch so, ne? Die ist schon auch sehr, ja, bisschen hierarchisch, so ein bisschen wertend auch formuliert. Und es gibt Kliniken, die diese Familien oder Frauen eben nicht aufnehmen mit ihrem Wunsch, eine primären Sektion zu haben. Und da, ich frage mich dann immer, warum ist das so? Also, was steckt dahinter, dass man diesen Wunsch, der ja sehr selbstbestimmt auch vielleicht ist, warum man den dann nicht umsetzen möchte?
Und was hast du da für einen Eindruck? Also ist die vaginale Geburt die bessere Geburt sozusagen? Also ist das irgendwie ein Grund oder
Tja,
warum?
also es gibt ja eben da sehr viel auch Meinungen zum Thema Sektion. Und es gibt Länder, wo es eine wahnsinnig hohe Rate an Kaiserschnitten gibt. Also zum Beispiel in der Türkei oder in Südamerika, in verschiedenen Ländern, gibt es sehr hohe Zahlen an Sektios und da hat man irgendwie offensichtlich, also in Südamerika hat man offensichtlich teilweise in den Städten zum Beispiel den Eindruck, dass ein Problem, was man durch eine Operation lösen kann, eben eine gute Idee ist. Und in der Türkei ist es interessant, weil da sind fast 1 Million Geburten und man würde jetzt, also ich hätte jetzt, wenn ich irgendwie über die Geburtshilfe der Türkei nachdenken würde, würde ich nicht unbedingt als erstes daran denken, dass die alle Kaiserschnitte bekommen. Und da ist es so, dass das Gesundheitswesen sehr privatisiert ist und wer kann, der lässt sich eben den Kaiserschnitt machen. Und deswegen, so, also das ist so immer so multifaktoriell auch. Und in Deutschland haben wir ja 32% Kaiserschnitte insgesamt. Und tja, wenn man nicht den Menschen nach ausreichender Aufklärung zugesteht, sich auch dafür zu entscheiden, dann weiß ich nicht. Ich finde es schwierig von der Begleitung also durch das Fachpersonal, weil letztendlich, was für mich persönlich vielleicht richtig ist, ja, dass ich mich für eine vaginale Geburt entscheide, dann, das heißt ja nicht, dass das für die Person mir gegenüber auch eine gute Lösung sein muss. Wir haben 30% Menschen mindestens, die Gewalterfahrung haben, die Probleme auch haben mit Fremdbestimmung oder autoritären Strukturen oder Machtlosigkeit und so. Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte immer versuchen, in den Dialog zu gehen, zu gucken, was möchte die Person, wie kann man sie liebevoll begleiten, stärken, wie kann dieses zentrale Lebensereignis Geburt, das ist ja ein zentrales Lebensereignis für die Menschen. Wir machen das immer, wir sind die Profis, aber die meisten Menschen machen es ja nicht so oft. Und wie kann man das so gestalten, dass es wirklich ein ermächtigendes Erlebnis ist, dass die Menschen rausgehen und die Familien und Kraft schöpfen, egal ob es eine Sektio war oder eine komplizierte Geburt. Ich glaube fest daran, dass man Geburten so gestalten kann, dass sie ermächtigend sind und dass sie eine Quelle von zukünftiger Kraft und Macht im Leben dieser Familie sind. Und natürlich leider auch Entmächtigung, ne? Je nachdem, wie es gestaltet wird. Aber wir wollen natürlich als Ziel haben, Macht und Kraft durch dieses Ereignis mitzugeben.
Nun ein kleiner Tipp für dich, falls du eher eine Leseratte bist oder vielleicht einer schwangeren Freundin eine Freude machen möchtest. Mein Buch Die friedliche Geburt enthält das Wichtigste aus diesem Podcast und ist auch darüber hinaus spannend. Es ist überall im Buchhandel erhältlich. Jetzt zurück zur Folge. Genau, und dadurch eben, oder deswegen ist eben die Selbstbestimmung auch an der Stelle so wichtig. Und ich finde es schön, wie du es gerade nochmal gesagt hast, dass die Frauen auch gut aufgeklärt da reingehen, ne? Dass sie nicht dann jetzt, dass ihnen nicht Informationen vorenthalten werden oder so, sondern dass sie eben auch gut aufgeklärt sind. Weil manchmal gibt es ja auch, nee, eine Sache will ich vorher noch sagen. Bei meinen Teilnehmerinnen habe ich so die Beobachtung gemacht, die Frauen, die mit einem Wunsch nach einer Bauchgeburt in die Geburt gestartet sind, und dann doch gemerkt haben, dass sie auch durch die Vorbereitung vielleicht mit Hypnose mehr und mehr die Angst verloren haben und dann das Gefühl hatten, oh, ich probiere es doch mit einer vaginalen Geburt und guck, dass es dann doch auch häufig dann doch zu einer Bauchgeburt kam, genauso wie sie es von Anfang an als Gefühl hatten, wo ich den Eindruck habe, manchmal ist es auch einfach ein Gefühl, ein Bauchgefühl, was der richtige Weg ist für diese Frau und dieses Kind. Und das finde ich halt auch spannend, also dass man manchmal auch einfach ja, dass das schon so ganz richtig spürt, was für einen der richtige Weg ist. Ich habe bisher gehört, dass es gut wäre, auf den natürlichen Beginn der Kontraktionen zu warten, also der Wehen oder ich sage ja lieber Wellen, aber genau der Wehen zu warten. Was sagst du denn dazu?
Ja, da das ist sehr interessant. Es gibt Studien, die sagen, und das ist ja auch irgendwie naheliegend, wenn die Schwangerschaft und diese und das, letztendlich das Zusammenspiel zwischen der Mutter und dem Kind, wenn das dazu führt, dass Wehen oder ein Blasensprung auftreten, dann ist das natürliche Ende dieser Schwangerschaft im Gange. Und da wäre es jetzt ja gut, oder Studien sagen ja, eigentlich ist es ganz gut, wenn das passiert, also die Geburt beginnt und dann könnte man eine Sektion machen. Das Problem ist, dass das sehr schwer steuerbar ist und vor allem haben wir dann lauter Menschen, die unter der Geburt irgendwo hinkommen und eine Bauchgeburt brauchen oder wünschen. Und das ist strukturell so eine wahnsinnige Herausforderung, dass das dadurch mit Komplikationen behaftet ist. Zum Beispiel sagen wir mal so, die Person kommt dann, will eine Bauchgeburt, ist schon unter der Geburt, hat einen vollständigen Muttermund und kriegt dann eben die Sektion. Das bedeutet, sie hat dann auch ein erhöhtes Komplikationsrisiko und so. Also das ist noch nicht in Studien zu Ende untersucht. Theoretisch ist es eine gute Idee, wenn man eine Bauchgeburt braucht, dass man bis zu diesem, also dass man so lange wie möglich wartet, bis die Schwangerschaft reif genug ist, geboren zu werden oder das Kind reif genug ist, geboren zu werden. So liegt erstmal nahe, dass das besser wäre, aber strukturell ist das eben eine Riesenherausforderung und extrem schwer umsetzbar.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man weiß ja nicht, was da gerade los ist in dieser Nacht, ne? Zum Beispiel, oft kommen ja dann die Babys auch nachts oder die Wehen gehen dann los. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung ist. Und gerade wenn man vielleicht auch Angst hat vor so einer gewissen Hektik, also wenn ich mir vorstelle, jemand hat vielleicht Gewalterfahrungen machen müssen und hat Angst davor, dass es zu schnell ist oder dass man wenig selbstbestimmt etwas machen kann. Also auch bei einer Bauchgeburt zum Beispiel sind ja die Beine oft gespreizt. Ich glaube auch nicht immer, ne? Aber das...
Ah ja, gut, ja, dass du das nochmal erwähnst, das finde ich ein voll spannender Punkt. Die sogenannte, auch schlimmes Wort, Lagerung während einer Bauchgeburt. Und das ist ja so, also zum Beispiel diese Steinschnittlage, also die abgewinkelten Beine, die sind nicht notwendig. Die kann man im Prinzip abschaffen. Das braucht man eigentlich nicht. Und deswegen kann man also in Rückenlage liegen. Das ist ausreichend. Aber in Rückenlage, selbst dann, und ich muss da in meiner Klinik auch immer total aufpassen, dann werden die Arme von den Frauen, die Frau liegt dann so, die Arme so an der Seite, so ausgestreckt nach links und rechts, wie an so einem Kreuz. Und die Arme werden dann so festgebunden,
fixiert.
In ganz vielen Fällen. Ja. Und ich spreche dann immer mit meinen Anästhesistinnen und sage, können wir wenigstens einen Arm locker machen? Weil, dass du gar nicht dich bewegen kannst. Du liegst dann da, das ist ja sowieso so ein wahnsinnig passiver Prozess, finde ich, so eine Bauchgeburt. Und da können wir vielleicht gleich noch dazu, wie man das nochmal ändern kann. gibt es nämlich Möglichkeiten. Aber jedenfalls dieses Fixiertsein, angebunden und so, und das kann man eigentlich immer hinterfragen, dass man die Arme eben frei macht und die Person sich bewegen kann, auch wenn sie einen Zugang hat, also einen kleinen Zugang über die Vene, wo sie Medikamente bekommt. Aber das wäre eigentlich immer gut, das zu hinterfragen.
Ja, weil ich durfte bei einigen Kaiserschnitten dabei sein und bin daran ja nicht gewöhnt und komme da so als Laien, wie ja die meisten Frauen auch zu einer Geburt kommen, als Laieninnen dahin und war auch halt geschockt genau davon, ne? Also von den gespreizten Beinen auf dem Günnstuhl sozusagen, die Lage auf dem Rücken war mir natürlich klar, aber dann eben auch diese Arme auseinander und ich fand das sehr, sehr schlimm. Also ich hatte das Gefühl von großem Gefühl von ausgeliefert sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt die Bauchgeburt wählt, um sich weniger ausgeliefert zu fühlen und um mehr das Gefühl von Kontrolle zu haben, dass dann es halt gut ist, wenn es in einem ruhigen Kontext alles passiert, nicht in schnell, schnell und wir haben noch fünf andere, die wir hier auch noch irgendwie unterbringen müssen oder so, sondern dass man dann halt vielleicht auch nochmal anders solche Wünsche auch äußern kann, das vielleicht noch anders verbalisieren kann mit dem geburtshilflichen Personal, mit dem Team.
Ja, definitiv. Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Und da habe ich mir auch nochmal die Studien angeguckt in Vorbereitung auf unser Treffen. Und zwar hat da eine Klinik eine randomisierte Studie durchgeführt. Also hat sozusagen Frauen mit Bauchgeburt in zwei Gruppen eingeteilt, zufällig, und hat geguckt, bei einer Bauchgeburt, wenn die Gebärende mitpresst, das Baby rauspresst, ob es dann eben zu weniger diesem ausgelieferten Gefühl führt und so eben mehr Zufriedenheit. Und so ist ja eine Variation letztendlich der Bauchgeburt entstanden. Bizarrerweise hat man die erstmal Kaisergeburt genannt.
Ja,
Wir
genau.
würden die natürlich Kaiserinnengeburt nennen, aber gut, diese sogenannte Kaiserinnengeburt, die bedeutet, die Frau presst mit heraus das kindliche Köpfchen und kann es auch sehen. Also es gibt Tücher bei der Bauchgeburt, wo man durchgucken kann. Da gibt es extra so einen Vorhang, den man so hochliften kann und dann so eine Folie, durch die man durchgucken kann. Und das klingt erstmal ja nach irgendwie so, ah ja, braucht man das und so. Aber das ist total interessant. Ich habe noch nie eine Familie erlebt, die das nicht ganz toll fand. Weil letztendlich liegst du ja meistens immer so da und dann hast du so einen Vorhang vor dir und auf einmal hast du ein Baby und du siehst es nicht und du fragst dich dann schon auch manchmal, ist das überhaupt
Ist das
mein Baby?
meins?
Ja,
Ja.
genau. Und so siehst du das und presst es aktiv mit raus und das ist schon was sehr
Ja.
Ermächtigendes in diesem passiven Prozess.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann noch mehr das Gefühl hat, das ist mein Kind, ich habe das selber geboren. Also dieses Gefühl von, ich habe gar kein Kind geboren. Das war einfach plötzlich da, kann ja auch daher kommen, ne? Durch dieses, genau wie du sagst, man sieht halt nur diesen Vorhang und plötzlich ist das Kind da, der Bauch ist weg. Und ja, man hat da nicht so eine Verbindung zu, obwohl das ja der eigene Körper ist, an dem etwas passiert, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also wirklich eine schöne Idee, finde ich, und auch in Studien bewiesen, dass das eine gute Sache ist. Und man da in dieser Situation noch mal was tun kann, auch aus der Perspektive der Frau.
Ja, sehr, sehr schön. Ich habe mich gefragt, ob sich vielleicht Frauen, die sich überlegen, einen Wunsch-Kaiserschnitt sich zu wünschen, aus welchen Gründen auch immer, aus einer bestimmten Angst oder aus einer Gewalterfahrung heraus oder welche Gründe es auch immer geben mag, ob sie sich vielleicht auch fragen, ob man das dann selbst zahlen muss, weil das ja teurer ist als eine vaginale Geburt. An der Wunsch-Kaiserinschnitt, der vielleicht medizinisch jetzt nicht notwendig wäre, aber aus psychischen Gründen notwendig ist. Ja, wie sieht es dabei aus?
Das habe ich noch nie erlebt, dass eine Person das selber bezahlen musste, Gott sei Dank. Da sind die Krankenkassen, also es ist einfach in der Realität noch nie passiert. Da sagen Kritikerinnen jetzt so, naja, vielleicht, aber es ist nicht unmöglich. Ja, aber also es ist jetzt noch nie passiert.
Okay, das ist ja auch schon mal gut,
Ja.
gut zu wissen, eine gute Neuigkeit.
Genau. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal dein Buch anguckt, Die friedliche Geburt, und wenn man jetzt eine Person ist, die noch nicht genau weiß, wie ist denn vielleicht meine Perspektive auf das Thema Geburt, ich finde, dann lohnt es sich sehr, sehr, sich mit deinem Buch zu beschäftigen, weil man da Strategien findet, eben um vielleicht in sich selber nochmal Stärke zu finden in einer Situation, die man nicht alltäglich jeden Tag durchlebt. Und das Schöne an deinem Buch finde ich, dass man das eigentlich dann auch nach außerhalb der Geburt nutzen kann, diese
Ja.
Strategien, um eben ja stark zu sein oder in Situationen, wo man nicht so ganz vielleicht erstmal, wo man aufgeregt ist oder so nicht so ganz weiß, um sich zu sich selbst zu finden und sich auf sich selbst und sein Inneres zu besinnen. Und das fand ich sehr, sehr schön beschrieben. Da hast du sehr viele Möglichkeiten gegeben, dass man eben stärker wird und ja bei sich bleibt.
Ja, ich danke dir sehr. Das ist auch tatsächlich so ein Punkt, der mir halt ganz, ganz wichtig ist in meiner Arbeit, dieses Gefühl von Selbstbestimmung auch in die Geburt zu bringen und auch darüber hinaus ins Leben, genau wie du auch sagst. Und ich weiß nicht, ob du das schon weißt, weil das noch nicht im Buch vorkam, aber es gibt ja mittlerweile auch eine randomisiert kontrollierte Studie zu meiner Methode. Und was wir nachweisen konnten, waren, dass Angst und Stress signifikant weniger werden mit der Vorbereitung, mit der friedlichen Geburt. Und das ist eben dann auch so was ich mir vorstellen kann, was so ein bisschen ja, schwierig ist, wenn jetzt eine Frau kommt mit dem Wunsch nach einer Bauchgeburt, wenn man zum Beispiel bestimmte Dinge hat, wo man weiß, das könnte helfen gegen die Angst. Also wenn man zum Beispiel sagt, möchte eine Bauchgeburt, weil ich Angst habe vor den Schmerzen und dann weiß, es gibt bestimmte Dinge, die genau da helfen, aber dann eben nicht zu versuchen, die Personen zu überreden oder zu überzeugen, sondern sie eben wirklich ernst zu nehmen in ihrer Angst und gleichzeitig eben aber auch zu zeigen, es gibt auch Dinge, die man machen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass das so im vorbereitenden Gespräch auch schwierig sein kann. Und es gibt ja manchmal auch so, sage ich mal, etwas absurdere Gründe für einen Wunsch, Bauchgeburt. Ich habe zum Beispiel auch sowas schon erlebt, dass jemand dann ein ganz bestimmtes Datum unbedingt wollte und deswegen einen Wunsch Kaiserschnitt wollte. Und ja, wo sind dann da die Grenzen, wo man sagt, okay, das, also jetzt müssen wir kurz nochmal anders aufklären vielleicht oder wie auch immer. Also wie gehst du mit solchen Schwierigkeiten um?
Ja, es ist interessant, es erinnert mich daran, dass irgendwann mal war Jahr des Drachens oder sowas
Mhm.
im chinesischen Horoskop und da waren wirklich auch Leute ganz, ganz, wollten sie wirklich sehr, sehr gerne im Jahr des Drachens ihr Baby noch bekommen. Das war interessant. Tja, wer bin ich, um zu urteilen über andere Menschen so, ne? Es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ich finde, wenn man Informationen nüchtern und evidenzbasiert gibt, wenn man sozusagen sagt, das sind die Vorteile und Nachteile, und bei allem gibt es halt Vor- und Nachteile im Leben. Das sind die Vor- und Nachteile, und das ist ja ihr Körper und ihre Familie, und
Ja.
letztendlich müssen sie das eben natürlich entscheiden. Ja, solange es im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ist, kann ich das nicht, was für mich richtig ist, nicht irgendwie in einer anderen Familie überstülpen.
Ja, das finde ich auch nochmal sehr, sehr gut, wie du generell darüber sprichst, halt über dieses Thema. Was sind Wünsche von anderen und von Frauen im Speziellen und Wünsche was ihren Körper angeht und was kann man da machen? Oder wer bin ich, das mit zu entscheiden? Ich habe das noch sehr im Ohr, was du gesagt hast über das Jungfernhäutchen, das es eigentlich gar nicht gibt. Also es kommt auch in deinem Buch vor, dass es da eben manchmal aus bestimmten Strukturen heraus die Situation gibt, dass es wieder zugenäht werden soll und wo du dann sagst, nein, das mache ich nicht, weil es einfach etwas ist, was es gar nicht gibt und ich werde mich dem nicht unterwerfen. Also weil es eben auch aus patriarchalen Strukturen entstammt, ne?
Ja, genau. Das ist immer so ein Thema, was auch sehr viel mit Frauen und deren Wert und welchen Wert geben wir Frauen, messen wir Frauen bei und so zu tun hat und auch Frauen ja kategorisiert, also dieses Jungfernhäutchen, das Vermeintliche kategorisiert und wertet und so. Und immer wenn Menschen andere Menschen werten, dann muss man vorsichtig sein, weil
Ja.
das ist immer die Möglichkeit, das zu hinterfragen, genau.
Ja. Mandy, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, zu dem Wunsch, Kaiserschnitt, da möchtest du gerne noch etwas sagen, was wir jetzt vielleicht noch nicht gesagt haben?
Wir haben sehr schön sehr viele Sachen besprochen. Es gibt noch dieses eine Thema mit dem Mikrobiom, Vaginal Seeding, was man ja eine Zeit lang
Stimmt.
gemacht hat. Da können wir noch einmal sagen, dass das jetzt nicht mehr
Sehr
gemacht
gerne.
wird.
Ja, ah, das wird, genau, das hatte ich nämlich auch gelesen jetzt bei dir, dass da irgendwie es auch neuere Erkenntnisse gibt, dass dieses Mikrobiom erst später dann sozusagen
Ja.
aufgebaut wird vom Baby, ne? Magst du mal erstmal erzählen, was das eigentlich überhaupt ist?
Ja, da gibt es das Thema des Vaginal Seedings, also dass man erstmal gedacht hat, naja, so ein Kaiserschnittbaby, das kriegt ja nicht die guten Bakterien aus der Vagina und Vulva der Mutter ab, weil es ja eben durch den sterilen OP-Bereich sozusagen geboren wird. Und wir brauchen ja, wir alle sind ja besiedelt von vielen, vielen Milliarden von Bakterien. Ja, 2 Kilogramm Bakterien leben auf uns. Ja, man kann es kaum glauben. Und die kriegt man von seinen Eltern und von seinen Bezugspersonen, also nach der Geburt. Und naja, da hat man eben Studien gemacht und sich gedacht, naja, wenn diese Sektio-Babys, wenn die mit dem Mikrobiom der Vulva und Vagina von der Mutter in Kontakt kommen, vielleicht ist es gut. Und dann hat man das untersucht und eine Zeit lang eben wirklich einen Tupfer oder ein Tuch in die Vagina gelegt und dann das Baby so eingerieben damit. Das hat sich aber nicht bestätigt, sondern diese guten Bakterien, die bauen sich bei vaginal geborenen Kindern schneller auf, ja, als bei Sektio-Kindern. Aber die Sektio-Kinder holen das relativ schnell wieder auf durch Körperkontakt. Deswegen ist Hautkontakt, na nacktes Baby, nackte Eltern oder Bezugsperson so wichtig, damit da eben die guten Bakterien sich austauschen können. Und
Ah,
stillen
super. Und
natürlich
das,
auch.
genau, das wollte ich gerade fragen, ob das Stillen auch dazu beiträgt. Aber es
Ja,
ist
genau.
spannend, dass es über den Hautkontakt sozusagen ausreicht, ne? Und man nicht durch den Geburtskanal
Nee,
gegangen sein
ja.
muss dafür.
Aber es war eine
Ja.
interessante Fragestellung, ne? Also, als wir die so erstmals in uns bewegt haben, dachten wir so, ja, stimmt. Könnte
Ja.
sein. Aber hat
Ja,
sich nicht bestätigt,
total.
genau.
Ja, ja. Und es ist ja auch schön, also zu wissen, dass das sowieso dann später aufgebaut wird und dass den Kindern dann sozusagen nichts fehlt.
Ja.
Ich glaube, mich würde noch interessieren, ob es generell etwas gibt, wo du sagst, der Kaiserschnitt ist vielleicht, ja, also ich hatte ja vorhin so gefragt, gibt es sozusagen die bessere Geburtsform? Wahrscheinlich sowieso pauschal nicht, weil es gibt ja eben auch Gründe für eine Bauchgeburt und Gründe, die für die vaginale Geburt sprechen. Wenn man jetzt sagt, eine gesunde Mutter mit einem gesunden Kind und es wäre eine vaginale Geburt möglich, was würde, ja, könntest du es überhaupt irgendwie einkategorisieren, was besser wäre und warum oder was für Nachteile es vielleicht gibt bei einer Bauchgeburt?
Ja, ist
Oder auch
toll, dass du
Vorteile.
es, ja genau, ist toll, dass du es nochmal ansprichst, weil es doch so, ne, auf dem Spielplatz, man unterhält sich und ja, oft hat man so den Eindruck, die härteste Geburtsgeschichte gewinnt, so irgendwie. Aber ich finde, jede Geburt ist eine gute Geburt und vor allem ist eine selbstermächtigte, selbstbestimmte Geburt eine
Ja.
gute Geburt oder eine Geburt, wo ich erlebe, dass Menschen mich stärkend begleiten und das, was ich möchte, ernst nehmen und umsetzen. Das gilt ja eigentlich für alles im Leben, muss man sagen, in der Kommunikation, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen und wichtig und uns gegenseitig respektieren und so. Aber in der Geburt ist eben eine vulnerable Phase, wo man vielleicht auch noch ein bisschen anfälliger natürlich für Abweichungen davon ist. Und so wäre meine Antwort, eine selbstermächtigte Geburt, eine selbstbestimmte Geburt ist die beste Geburt. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Es kann auch eine ganz komplizierte Geburt sein. Aber sicherlich ist nicht eine vaginale Geburt besser oder eine Sektio besser. Und sondern von allen Methoden, ne, da ist ein Kind im Bauch und es muss raus. So. Da gibt es halt Vor- und Nachteile, wie auch immer. So es muss halt irgendwie raus und die Vor- und Nachteile. Die sind unterschiedlich, aber jetzt unterm Strich, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Vorstellung hat von den Hauptpunkten, die bei einer vaginalen Geburt oder auch bei einer Bauchgeburt geschehen können, damit man die für sich einordnet. Zum Beispiel, was ist eine PDA? Welche Methoden der Selbstermächtigung helfen mir, zum Beispiel wie Hypnose oder Selbsthypnose oder so? Und dass man so die wichtigsten Dinge weiß, damit man nicht erst unter der Geburt zum Beispiel sich denkt, ach so eine PDA, was denn das? Ja, brauche ich das so? Das wäre nicht so gut, weil dann hat man geistige Ressource verbraucht, die man eigentlich für was anderes
Ja.
braucht in der Zeit. Und gut ist es, wenn man diese wichtigsten Sachen, so die wichtigsten 5 bis 10 Punkte vielleicht weiß und da eine gute Idee davon hat. Und das geschieht am besten mit der Hebamme in der Betreuung eben vor der Geburt oder durch alle anderen Möglichkeiten, Bücher, Podcasts und so weiter. Aber die Hebamme ist natürlich da eine sehr starke Ansprechpartnerin.
Ja. Mandy, ich danke dir sehr und danke dir, dass du da warst, dass du mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und ich danke dir vor allem wirklich sehr, sehr, sehr für dein super selbstermächtigendes Buch, wie ich finde. Wie gesagt, ich finde, es gehört wirklich in jeden Haushalt und sollte so zum allgemeinen Wissen dazugehören. Und ja, wünsche dir weiter so viel Erfolg als Gynäkologin und Chefärztin und finde es unglaublich bewundernswert, was du alles so schaffst für uns Frauen.
Danke, ist total witzig, weil könnte ich jetzt genau das Gleiche zu dir sagen. Ich finde auch dein Buch großartig und alles, was du tust und wie du eben Frauen ermächtigst und Familien stärkst. Also toll.
Wie schön. Also dann würde ich sagen, bis bald.
Ja, vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Ja, das war's mit dem Interview mit Professorin Doktorin Mandy Mangler. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und hier mit mir gesprochen hat. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Du kannst uns sehr, sehr gerne auch auf Instagram etwas schreiben. Da wird es unter die.friedliche.geburt wieder einen Post geben, ein Reel zu dem heutigen Podcast. Und du kannst da sehr, sehr gerne auch kommentieren, Fragen stellen, sagen, wie es dir gefallen hat, über jede Form von Feedback. Freue ich mich immer riesig und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen für dich, deine Schwangerschaft, deine Geburt alles, alles Gute. Bis bald, deine Christine.